Wir sind mitten in der Predigtreihe, in der Sommerpredigtreihe Weggefährten. Und letztes Mal hat Konstantin ja über die 12 Jünger gepredigt, nein, genauer gesagt über einen ganz bestimmten, Bartholomäus, der auch Nathanael genannt wird. Das ist der Jünger mit dem roten Koffer, ihr erinnert euch. Ja. Heute geht es um einen oder zwei andere Jünger, die nicht so bekannt sind. Die gehören nicht zu dem Kreis der Zwölfen. Und die werden tatsächlich nur an dieser einen Stelle im Neuen Testament erwähnt, auch wenn ihre Geschichte sehr bekannt ist. Wenn wir von Jüngern reden, dann ist im Neuen Testament von ganz unterschiedlichen Zahlen die Rede. Die 12 Apostel kennt jeder, dann waren da mal 70 unterwegs, ausgesandt zu zweit, um zu predigen. Dann ist von 120 die Rede, später mal schreibt Paulus von 500 Leuten, Jüngern, denen Jesus erschienen ist nach seiner Auferstehung. Aber Jesus hat mit jedem seine ganz persönliche Geschichte und auch mit den beiden, über die wir heute sprechen können. Man könnte sagen, das sind so die erste, ist so die erste Zweierschaft von Christen, von der Bibel erzählt, obwohl, eins muss man schon klar machen, Christen waren sie sicherlich noch nicht so richtig. Mit Christus unterwegs gewesen waren sie schon. Aber im Moment hatten die beiden erhebliche Glaubensprobleme. Zur Geschichte. Es ist der Tag nach dem Passafest vor fast 2000 Jahren in Jerusalem. Ein Passafest, wie es jedes Jahr, so wie bei uns Ostern oder sowas, gefeiert wird. Mit wenigen Unterbrechungen auch schon seit 1000 Jahren gefeiert wurde. Es ist das höchste Fest der Juden, aber eigentlich auch nicht so ungewöhnlich. Wäre da nicht am Tag vor dem Passafest, am sogenannten Rüsttag, das ist der Tag, den wir heute Karfreitag nennen, ein Mann namens Jesus von den Römern gekreuzigt worden und nach großen Qualen gestorben. Ein Mann, auf den viele Menschen große Hoffnungen gesetzt hatten, dass er ihre Welt wieder in Ordnung bringen würde. Und weil dem so war, hat er eine große Zahl von Anhängern gewonnen, die wir eben Jünger nennen. Diese Geschichte hat dann drei Tage vor dem Ereignis, über das wir heute reden, sehr abrupt und sehr blutig geendet. Der Text für heute steht im Lukas Kapitel 24, die Verse 13 bis 35, ein sehr langer Text. Wir lesen mal den ersten Teil. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das geschehen ist. Also, am dritten Tag, nachdem Jesus gekreuzigt wurde und gestorben war und in ein Grab gelegt worden war, sind diese zwei Jünger unterwegs. Wohin eigentlich und warum eigentlich? Emmaus, das war ein Dorf, circa 2 Wegstunden, das heißt ungefähr 10 Kilometer von Jerusalem in nordwestliche Richtung. Vermutung ist, dass vielleicht einer oder beide daher kamen. Wo ist das jetzt genau? Jerusalem dort, Emmaus dort. Genauer gesagt, bei Jerusalem wissen wir ziemlich genau, wo es liegt. Bei Emmaus streiten sich die Gelehrten so ein bisschen, aber die Richtung stimmt. Jerusalem auf dem Berg, Emmaus auf dem Weg Richtung See. deutlich weiter unten. Die beiden hatten die Gruppe der anderen Jünger verlassen, die sich, wie wir aus der Apostelgeschichte wissen, irgendwo in einem größeren Haus versteckt hielten, in ihrer Mut und ihrer Ratlosigkeit. Und warum waren jetzt diese beiden nicht bei den anderen Jüngern? Warum waren sie nach Emmaus unterwegs? Ich glaube, sie wollten die Gemeinschaft der Jünger verlassen, jetzt da Jesus nicht mehr da war. Wenn sie nur eine Besorgung hätten machen wollen, dann wären sie so rechtzeitig losmarschiert, dass sie vor Anbruch der Nacht wieder in Jerusalem gewesen wären. Aber es war nicht so. Sie wollten richtig weg. Und dazu haben sie das Ende des Sabbats abgewartet, nach dem Passafest. Denn an Sabbattagen, am Passafest, da durften gläubige Juden nicht reisen. Aber dann sind sie aufgebrochen, weil für sie die Geschichte zu Ende war. Sie denken, wenn jetzt alles aus ist, dann bleibt uns nichts mehr anderes übrig, als dorthin zurückzukehren, woher wir einst gekommen sind. Und dort dann irgendwo wieder zurechtzukommen. So wie Naomi damals mit Ruth in der Geschichte, die uns Jörg vor 3 Wochen erzählt hat. Naomi, die aus Moab wieder aufbricht, weil sie alles verloren hat. Und in der vagen Hoffnung zurückgeht, sie könne dort wieder anfangen, wo sie hergekommen ist. Ich möchte heute über 4 Punkte mit euch nachdenken. Weggefährten helfen, Enttäuschung und Schweres zu tragen. Irrwege sind nicht ausgeschlossen. Jesus gibt uns nicht auf und er schenkt uns neue Zukunft und setzt uns in Bewegung. Kleopas und der andere Jünger sind auf dem Weg nach Emmaus und es geht ihnen definitiv nicht gut. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was das für 3 dunkle Tage waren, durch die sie gegangen sind. Ich habe ein Bild gefunden von einem Künstler namens Karl Schmidt-Rottluff, der diesen Weg von Emmaus oder nach Emmaus von Jerusalem darstellt. Und ich denke, die Haltung der beiden, rechts und links, und diese Düsternis zeigen die Stimmung, in der sie sich befunden haben. Während Kleopas und sein Freund so unterwegs sind, da redeten sie miteinander von all diesen Geschichten. Wir können uns ein Stück weit denken, worum es ging, aber ich will so ein paar Dinge doch aufzählen. Ganz offensichtlich haben sie davon geredet, was sie zuletzt mit Jesus erlebt haben. Vielleicht gerade noch diese 10 Tage vorher der triumphale Einzug in Jerusalem. Vielleicht vom Abendmahl, wo sie mit Jesus zusammen waren und beileibe nicht alles verstanden haben, was er da gesagt hat. Ganz sicher aber haben sie von den letzten Stunden mit Jesus gesprochen. Die Geschichte von Judas Verrat, die Gefangennahme, wie sie alle geflohen sind, wie Jesus dann verurteilt wurde und sie dann aus der Ferne zuschauen mussten, wie er gekreuzigt wurde, aus der Ferne seinem Tod zuschauen mussten. Vermutlich haben sie aber auch von dem gesprochen, was davor gelegen hat, warum sie überhaupt mit Jesus unterwegs waren, was das für sie bedeutet hat. Es mag 2 oder 3 Jahre her sein, da hatten Kleopas und der andere Jünger mal alles hinter sich gelassen, wo sie vorher gelebt haben. Das beschauliche, aber vielleicht auch ziemlich enge Leben mit sehr vorhersehbarer Zukunft in Emmaus. Um das größte Abenteuer zu erleben und zu bestehen, das sie sich vorstellen konnten. Dabei sein. Dabei zu sein, wenn Jesus als der Retter in Jerusalem einzieht, wenn er König wird, wenn er die Römer vertreibt und wenn Israel endlich wieder ein freies, ein großes, ein mächtiges und ein reiches Volk wird. Aus nächster Nähe miterleben, wenn das geschieht. Vielleicht sogar die eine oder andere kleine oder größere Rolle spielen. So die Helden in der 2. Reihe sein. Das war ihre Hoffnung gewesen. Da wollten sie dabei sein. Und stattdessen wurde Jesus umgebracht und auf einen Schlag war alles vorbei, worüber sie geträumt hatten. Ihr Plan von der Zukunft scheint sich jetzt nichts aufgelöst zu haben. Und das Kreuz, scheinbar das Ende aller Hoffnung für eine glorreiche Zukunft. Und ich denke, am Ende haben sie sich auch Folgendes gefragt. Wo war denn Gott eigentlich in der ganzen Sache? War er überhaupt da? Warum hat er nicht eingegriffen? Und haben wir uns denn so geirrt in Jesus? Waren wir so auf dem Holzweg? Wie geht es dir, wenn dein großer Plan schiefläuft? Irgendwas, was du vorhattest, worauf du viele Hoffnungen gesetzt hast. Wenn du dein Abi nicht schaffst, die Ausbildungsstelle nicht bekommst oder den Job. Wenn die Liebesbeziehung zerbricht, die für dich die Traumerfüllung war, fürs Leben sein sollte. Wenn du deine Karriere in den Wind schreiben musst oder deinen Wunsch nach Familie und Kindern. Wenn wir nicht die Anerkennung bekommen, für die wir uns so anstrengen und die wir uns so wünschen, wenn wir eben nicht erfolgreich sind. Häufig ist es doch so, dass wir dann enttäuscht quasi umdrehen und irgendwie in unserem bisherigen Leben wieder versuchen zurechtzukommen. Allerdings enttäuscht und ohne große Hoffnung, dass jetzt noch irgendwas Großes passieren kann. Und je nachdem, was da passiert ist, kennen wir auch die Fragen. Wo war denn jetzt Gott hier? Ich bin doch Christ, der hat doch gesagt, er ist da. Oder ich war mir so sicher, das war Gottes Berufung für mich. Das war der Partner fürs Leben für mich. Das war die Stelle, wo ich hingehöre. Ich hatte den Eindruck, er hat mir das gesagt. Ist schlimm, wenn ich das alleine ausmachen muss mit mir. Was lernen wir in dem Text über gute Weggefährten? Weggefährten helfen, Enttäuschung und Schweres zu ertragen. Jeder Mensch, auch jeder Christ, sollte mindestens eine Person, einen guten Weggefährten haben. Jemanden, mit dem er über seine Traurigkeit und seine Verzweiflung sprechen kann, über seine Hoffnungslosigkeit. Und zwar ohne, dass man sich was vormacht, ohne die Fassade, die man sonst vor dem Gesicht hat. Wir sollen Trost finden im Gespräch, auch über die richtig schwierigen Situationen im Leben. Und wir dürfen mit solchen Personen rauf und runter bewegen, was wir nicht verstehen. Jeder von uns braucht so jemanden, denn machen wir uns nichts vor. Unser Leben ist keine Aneinanderreihung von Höhenflügen. Es gibt für jeden tiefe Täler und enttäuschte Hoffnungen. Ich bin nicht der Erste, der das hier oben sagt. Auch andere haben das schon gesagt. Und wenn du es noch nicht erlebt hast, dann sei sicher, es kommt. Aber viele von uns haben das erlebt. Viele liegen gerade vielleicht in so einer Situation drin. Es gibt für jeden diese Täler, diese enttäuschten Hoffnungen. Und weil das so ist, deswegen hat uns Gott einen Auftrag gegeben in Galater 6, Vers 2, der hier steht: Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Frage: Hast du jemanden oder gleich ein paar wirklich gute Freunde, die für dich da sind und für die du da bist, wenn es darauf ankommt? Mit denen du Tacheles reden kannst? So wie du dich wirklich fühlst? Wir brauchen so jemanden und wir sollen für jemand anderes so jemand sein. Ein solcher Weggefährte. Ich bin dankbar, dass, nachdem das lange nicht der Fall war, ich in den letzten Jahren zumindest anfangen konnte, das zu erfahren, wie das ist. Gemeinschaft mit einem, zwei Leuten zu haben. Mal ganz ehrlich reden. Hinterfragt werden. Nicht einfach, alles ist easy. Dass wir uns sagen können, was los ist und dass wir füreinander beten. Hast du so einen Menschen? Wir erfahren in diesem Text aber noch etwas mehr über Menschen, die gemeinsam unterwegs sind. Ich drehe mal die Zeituhr zurück. Direkt in dem Abschnitt vor dem, den wir gerade gelesen haben, erzählt Lukas die Geschichte, wie die Frauen an demselben Tag morgens zum Grab gelaufen sind, um den Leichnam Jesu zu salben. Und wie der Stein weggerollt war und kein Leichnam im Grab. Und wie zwei Engel den Frauen verkünden, dass Jesus auferstanden ist, wie er selbst es ihnen gesagt hatte. Und es steht da, wie Petrus zum Grab gelaufen ist, nur um dasselbe vorzufinden. Nix. Leer. Das Interessante ist, Kleopas und sein Freund haben das an dem Morgen noch gehört. Die waren dabei, als die Frauen kamen, die waren dabei, als Petrus zurückkam. Sie erzählen es Jesus hier ganz kurz in der folgenden Textstelle. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch in Aufregung versetzt. Sie waren heute am Grab, heute früh, und fanden seinen Leichnam nicht. Und als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Bei so einer Botschaft hätte ja auch sein können, dass die eine Ahnung bekommen hätten. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Aber im Text stand, sie sind traurig. Sie antworten Jesus traurig. Sie konnten nicht glauben, was sie da gehört hatten. Für sie war die Geschichte immer noch zu Ende. Das kann man genau dann und ganz deutlich an dem erkennen, was sie genau zu Jesus gesagt haben, der zwar vor ihnen steht, die sie aber nicht erkennen. Wir aber hofften, er sei der, der Israel erlösen würde. Also der Messias. Und jetzt glauben sie es nicht mehr. Denn sie erzählen dem unbekannten Begleiter, dass Jesus ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten. Prophet, ja. Aber die Hoffnung, dass er der Retter ist, die haben sie nicht mehr. Wir lernen deswegen auch Folgendes über Menschen, die miteinander unterwegs sind, auch wenn sie Christen sind. Irrwege sind nicht ausgeschlossen. Allein ist Irren sowieso schon menschlich. Aber auch eine Zweierschaft oder mehr Christen auf einem Haufen sind keine Garantie, dass wir alles verstehen. Wir können auch zu zweit gehörig im Dunkeln tappen. Und auch Weggefährten, und hier ist das so, die an Gott glauben, können gemeinsam aufgeben oder verzweifeln, wo doch Hoffnung angesagt ist. Manchmal ist es eben nicht so, dass wir einander trösten, aufrichten, dass wir einander tragen und wieder Hoffnung machen. Auch mehrere Leute zusammen in einer Gemeinde können schief liegen, können ein Bild von Gott haben, das einseitig ist, das schief ist und dabei irgendeine Herausforderung zusammenbricht. Hier sagen Kleopas und sein Freund, er war ein Prophet, wir aber hofften, er sei der, der Israel erlösen werde. Unausgesprochen aber, das war wohl nichts. Er ist ja auch schon seit 3 Tagen tot. Das ist nicht so ungewöhnlich. Manchmal würden wir so im Nachhinein, wenn wir die Bibel lesen, solche Textstellen lesen, sagen, wie blöd sind die denn? Sind die blind? Uns wäre das nicht passiert. Aber eins dürfen wir nicht vergessen. Jesus passt nicht ins Schema und deshalb erkennen wir ihn so häufig nicht. Ein Beispiel aus der Bibel, aus Markus 8. Dort fragt Jesus die Jünger, die mit ihm unterwegs sind, sag mal, wofür halten mich die Leute eigentlich? Da erzählen die ihnen, ja, Prophet und dies und jenes. Und dann fragt er sie, und wofür haltet ihr mich? Und er hat wahrscheinlich noch nicht ganz ausgesprochen, da platzt Petrus schon heraus, du bist der Christus, du bist der Messias, du bist der Retter. Völlig klar. Die Geschichte geht aber gleich weiter. Danach erzählt ihnen Jesus, was ihm bevorsteht. Dass er leiden muss, dass er verstoßen werden wird und getötet werden muss und 3 Tage später auferstehen. Und derselbe Petrus, der eben gesagt, du bist der Heiland, du bist der Retter, der sagt, es kann nicht sein, lass das, mach das nicht. Weil es nicht in sein Bild passt. In sein Bild von Gott, in sein Bild von einem Erlöser. Jesus passt nicht in unser Schema und Gottes Handeln passt nicht in unser Schema. Deshalb verstehen wir auch sein Tun so häufig nicht. Das kann auch Gemeindeleitungen so gehen. Die meisten hier werden sich erinnern, vor 2,5 Jahren haben wir einen Nachfolger für Thomas Schech als Pastor gesucht. Und dann haben wir gedacht, jetzt haben wir den Richtigen und haben ihn vorgeschlagen. Das ist es. Derjenige hat Leitungserfahrung, den hat Gott für uns vorgesehen. Und dann hat er nicht die erforderliche Anzahl der Stimmen bekommen, die Wahl ist gescheitert und wir standen ohne neuen Pastor da. Ich kann mir vorstellen, was so in den Köpfen vor allem der GL vorgegangen ist. Was war das denn jetzt? Wieso das denn? Wie soll es denn jetzt weitergehen? Kandidaten für eine Gemeinde wie unsere, die wachsen ja nicht auf Bäumen. Ratlosigkeit. Aber das war dann die Gelegenheit, wo Gott uns Matthias Fallert als Pastor schenken konnte. Zu unserem Glück. Und ich glaube nicht, dass Gott da Spaß dran hatte, uns eine lange Nase zu drehen. Das nicht. Aber ich glaube, er wollte uns was zeigen. Dass er immer noch einen besseren Plan hat und dass er mehr sieht als wir. Wir aber hofften. Was hast du gehofft? Geplant? Gedacht? Was haben wir, du und ich, nicht alles für Erwartungen, wie unser Leben laufen soll, wenn wir zu Jesus gehören? Also ich weiß, bei mir war das so, ich dachte dann, wow, ab jetzt gehst du auf Wolken oder auf dem Wasser. Es kann nie was schief gehen, es wird mir nie schlecht gehen. Beziehungen laufen immer glatt und wir werden sicherlich kein Unglück erleben. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der das auch mal gedacht hat. Und dann passieren genau diese Dinge. Und wir verlieren unseren Glauben und unsere Hoffnung. Manche glauben gar nicht mehr an Gott. Manche glauben nicht mehr, dass er es gut mit uns meint. Oder sie denken, für andere vielleicht schon, aber mich hat Gott verlassen und vergessen. Vielleicht steckst du gerade jetzt in dieser Situation oder du kennst sie aus der Vergangenheit. Was denkt Jesus eigentlich über uns, wenn wir so manchmal ganz schön gründlich auf dem Holzweg sind? Wenn wir meinen, seinen Willen zu kennen, aber voll daneben liegen? Was tut er, wenn wir unseren Glauben verlieren und ihm nichts zutrauen? Also, bei mir im Job ist es so, in der Firma, wenn ich so richtig was falsch mache, dann gibt es ein korrigierendes Gespräch oder sowas. Dann sagt man, pass mal auf, müssen wir auch nochmal neu anfangen, es geht so und so. Und dann kriege ich vielleicht eine Chance, so eine Bewährungsprobe, damit ich das richtig machen kann. Jesus könnte sagen, ihr habt versagt, ihr habt die Prüfung nicht geschafft. Und ihr seid ausgeschieden aus dem Club der Jünger. Aber nein, er tut etwas ganz anderes. Und während wir bis eben die Jünger in der Verzweiflung im Fokus hatten, gucken wir uns jetzt mal an, was Jesus so tut. Er gibt uns nicht auf. Jesus gibt uns nicht auf. Denn er hat ein ganz wichtiges Prinzip. Während wir mit Gott Erfolge feiern wollen, will er unser Leben auf den Kopf stellen. Und wenn er unser Leben auf den Kopf stellen will, dann nicht einfach deswegen, weil es Spaß macht, sondern er möchte Folgendes. Er möchte, dass unsere Beziehung zu ihm wiederhergestellt wird. Er möchte, dass wir Stück für Stück erkennen, wer er wirklich ist. Er möchte, dass wir in unsere Berufung hineinkommen. Auch wenn das vielleicht was ganz anderes ist, als wir gedacht haben. Und er will, dass wir ihm ganz und gar vertrauen lernen. Was tut Jesus hier im Text, um das zu erreichen? Jesus lässt Kleopas und den anderen nicht los. Und das ist eben nicht so, indem er ihnen ein paar Bedingungen stellt, eine Bewährungsprobe, und wenn die dann bestanden wird, dann werden sie wieder aufgenommen in den Club. Nein, er geht ihnen nach. Er gesellt sich einfach zu ihnen. Er geht mit. Unerkannt allerdings zuerst und wird selber der Wegbegleiter, den wir brauchen. Und das tut er ja nicht nur bei den beiden Jüngern damals. Das hat er uns allen zugesagt. In Matthäus 28 hat er gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Selbst wenn wir ihn nicht erkennen. Und was er auch noch tut ist, er hört ihnen erstmal zu. Traurigkeit, Niedergeschlagenheit und dass sie alles nicht verstehen. Und dann stellt er ihnen ganz behutsam und ganz sanft eine Frage. Eine Frage, die ihnen anfangen hilft, die Geschichte zu sortieren. Und dann kommt in ihr Bewusstsein, Ja, da war doch heute Morgen was. Da kamen diese Frauen vom Grab. Dinge, die wir uns vielleicht nicht so im Bewusstsein gelegen haben. Im Text geht es weiter und Jesus sagt zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Das heißt, Jesus zeigt ihnen anhand der Bibel, damals gab es nur das Alte Testament, dass und wie die ganzen Puzzleteile doch zusammenpassen, die in ihrem Leben anscheinend nur ein wirres Chaos sind. Und dass Gott in allem seinen Plan ausführt. Die Wahrheit ist, ohne Jesus, wie hier, ohne den Heiligen Geist, können wir Gottes Wesen und Handeln nicht verstehen. Er muss in der Mitte unserer Gemeinschaft sein, er muss uns die Erkenntnis schenken. Und ohne dass er eingreift, kriegen wir häufig nicht die Kurve, dass die Geschichte gut ausgeht in unserem Leben. Gottes Wesen ist anders, aber er will uns zeigen, wie es ist. Schließlich, das lesen wir jetzt nicht durch, offenbart Jesus sich ihnen ganz persönlich als der Auferstandene und zeigt ihnen damit, das Kreuz war nicht das Ende, das Kreuz war der Anfang. Er zeigt sich ihnen, ich bin's, als er ihnen das Brot bricht. Das ist das Großartige, was für uns Christen gilt. Wenn wir gemeinsam auf dem Weg sind, hat Jesus gesagt, wir sind nicht allein. Jesus ist immer mit dabei, auch wenn wir ihn nicht wahrnehmen. Er ist der verlässliche Wegbegleiter, der das ausgleicht, was wir versäumen als Wegbegleiter, wenn wir den anderen nicht trösten und aufrichten. Und er ist derjenige, der wieder Hoffnung macht. Was verändert sich, wenn Jesus, auch vielleicht nach einer langen Phase der Dürre, ganz real bei uns erfahrbar wird? Jesus schenkt eine neue Zukunft und setzt in Bewegung. In dem Text steht, als Jesus sich ihnen, dem Kleopas und seinem Freund offenbart hatten, gezeigt hatte, wie er ist, war uns nicht zumute, als ob Feuer in unserem Herzen brennen würde, während er unterwegs mit uns war und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Und unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und die, die sich zu ihnen hielten. Und man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Und da berichteten die beiden, was sie unterwegs erleben und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Jesus schenkt neue Zukunft und setzt in Bewegung. Für die beiden Jünger passiert das von jetzt auf gleich. Drei ganz harte Tage, ein harter Weg nach Emmaus und dann ist Jesus wieder da. Manchmal dauert es länger. Aber es passiert. Jesus macht das. Die Zukunft, die eben noch verschwunden schien, ist wieder da, anders vielleicht, aber größer und viel greifbarer als vorher. Das gilt damals wie heute. Jesus führt uns durch den Heiligen Geist und mit seinem Wort aus dem Tal der Hoffnungslosigkeit zu einer neuen Hoffnung für eine unbeschreibliche Zukunft. Häufig werden wir dann wie die beiden von Begeisterung erfasst. Brannte nicht unser Herz, da ist Unruhe. Und wir wollen es unbedingt weitererzählen und deswegen brechen die beiden sofort wieder auf und kehren nach Jerusalem zurück, um den anderen Jüngern das Unfassbare zu erzählen, was sie erlebt haben. Und das, obwohl es schon dunkel ist, denn sie haben ja schon zu Abend gegessen. Und wie man heute relativ sicher weiß, gab es damals keine Straßenlaternen zwischen Jerusalem und Emmaus. Und sicher war das Ganze auch nicht unbedingt. Und ich möchte wetten, dass sie auch ziemlich atemlos und verschwitzt ankamen. Die werden nicht spaziert sein, sondern gerannt sein. Und es ging bergauf. Und dann platzen sie bei den Jüngern rein, um ihnen zu erzählen, was passiert ist. Aber bevor sie es überhaupt schaffen, Luft zu kommen, sagen ihnen die anderen schon, Jesus ist auferstanden, wir haben es erlebt, Petrus hat ihn gesehen. Und das scheint auch eine Logik Gottes zu sein. Unser Herr bestätigt sich, wenn wir ihm glauben, wer er ist. der auferstandene König des Himmels und der Erde. Wir sagen Ja zu ihm, wir fassen Vertrauen, vielleicht wieder, und er wird sich uns mit seiner Macht und seiner Liebe zeigen. Das will Jesus in deinem und in meinem Leben immer wieder tun, auch in den Durststrecken und nach den Durststrecken. Und wenn du diesem Jesus bislang noch nie begegnet bist, ihn nicht kennst, aber das ändern willst, dann komm nach dem Gottesdienst auf mich oder Frederik zu, wenn du noch Fragen hast, oder geh zum Gebetsteam. Da sind dann Leute, die mit dir beten, dass Gott sich dir zeigt. Und wenn du aber mit Gott unterwegs bist, schon lange vielleicht, aber in letzter Zeit ihn überhaupt nicht mehr erlebt hast oder gerade irgendeine Hoffnung zerbrochen ist und sich deine Zukunft in Luft aufgelöst hat, dann lass es nicht dabei. Dann nimm jetzt gleich Gebet in Anspruch am Ende des Gottesdienstes. Und das Letzte, wenn du noch keine vertraute Gemeinschaft hast mit irgendjemandem, mit dem du wirklich teilen kannst, wer du bist und der für dich da ist, dann such dir jemanden, mit dem du zusammen sein kannst, zusammen unterwegs. Such dir eine Gemeinschaft von Weggefährten. Da will sich Jesus dir zeigen. Lass uns beten. Lieber Herr, du weißt, wie es mir gerade geht. Du weißt, wie es meinem Nachbarn geht. Du kennst meine Erlebnisse, du kennst meine enttäuschten Hoffnungen, meine jeweilige Situation oder die von dem, der mir wichtig ist. Du weißt, was ich gerade nicht verstehe, warum du so handelst, warum was nicht passiert. Ich bringe dir das, Herr. Du willst dir das anhören und du bist schon da. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du mit mir unterwegs bist. Ich danke dir aber auch, Herr, dass ich nicht immer alles alleine machen muss. Ich bitte dich um Weggefährten, um Leute, mit denen ich teilen kann, wie es mir geht, die mich tragen, die mir wieder Hoffnung machen, die mir den Blick auf dich schärfen und denen ich helfen kann. Herr, danke, dass du unser Leben bist, dass du unsere Hoffnung bist, dass du unsere Zukunft bist. Amen.